Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Im alttestamentlichen Buch der Richter erreichen wir in dieser Sendung die Kapitel 12 und 13. Zunächst steht noch Jephtha im Mittelpunkt. Die Bibel stellt ihn uns vor als einen streitbaren, also kampferprobten Mann, was durchaus positiv gemeint ist, jedoch von zweifelhafter Herkunft, wofür er jedoch nichts kann. In der Stunde der Not erinnern sich die Bewohner von Gilead an diesen ungeliebten Sohn der Stadt und bitten ihn um Hilfe. Ja, mehr noch, sie bieten ihm an, ihr Oberhaupt zu werden. Jephtha nimmt die Herausforderung an. In langwierigen Verhandlungen mit den Ammonitern versucht er, den Konflikt mit ihnen auf friedliche Weise beizulegen. Das scheitert jedoch an der Unnachgiebigkeit ihres Königs. Daraufhin zieht Jephtha mit seinen Leuten in den Kampf gegen die Ammoniter und gewinnt. Die 12 Stämme Israels sind bekanntlich aus den 12 Söhnen ihres Stammvaters Jakob hervorgegangen. Und so, wie es unter Geschwistern schon mal richtig Streit geben kann, sind auch die Beziehungen unter den 12 Stämmen Israels nicht immer ungetrübt. Im 12. Kapitel des Richterbuches wird geschildert, wie sich die Männer aus dem Stamm Ephraim darüber ärgern, dass Jephtha und seine Leute allein gegen die Ammoniter vorgegangen sind. Anscheinend beansprucht Ephraim wegen seiner Größe die Führungsrolle. Schon zur Zeit des Richters Gideon hatte es deshalb einen Streit gegeben. Diesmal aber droht die Sache zu eskalieren. In den ersten 3 Versen von Kapitel 12 wird berichtet: Und die Männer von Ephraim wurden aufgeboten und zogen nordwärts und sprachen zu Jephtha: Warum bist du in den Kampf gezogen gegen die Ammoniter und hast uns nicht gerufen, damit wir mit dir ziehen? Wir wollen dein Haus samt dir mit Feuer verbrennen. Jephtha sprach zu ihnen: Ich und mein Volk hatten einen harten Kampf mit den Ammonitern, und ich rief euch auf, aber ihr halft mir nicht aus ihren Händen. Als ich nun sah, dass ihr nicht helfen wolltet, wagte ich mein Leben daran und zog gegen die Ammoniter, und der Herr gab sie in meine Hand. Warum kommt ihr nun zu mir herauf, mit mir zu kämpfen? Wenn Geschwister in einer Familie darüber streiten, wer der Größte und der Stärkste ist, wer das interessantere Spielzeug besitzt oder wer Papas Lieblingskind ist, dann ist das nicht unbedingt eine Freude für die Eltern, aber auch keine Tragödie. Der übersteigerte Geltungsdrang des Stammes Ephraim dagegen hat ein Stadium erreicht, das zu größter Sorge Anlass gibt. Wir wollen dein Haus samt dir mit Feuer verbrennen. So drohen die Männer aus Ephraim dem tapferen Jephtha. Als es übrigens nach der Zeit der Richter und nach der Zeit der Könige, nämlich im Jahr 926 vor Christus, zur Teilung des Reiches Israel kommt, spielt der Stamm Ephraim erneut eine unrühmliche Rolle. Der unangemessene Geltungsdrang Ephraims wird spätestens dann für alle zu einem Problem. Geltungsdrang und Eifersüchteleien sind auch in der christlichen Gemeinde seit jeher ein Problem. Schon der Apostel Paulus hielt es für angebracht, die Christen in Philippi zu ermahnen: Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Geltungsdrang und Eifersucht kommen manchmal übrigens gut getarnt daher, so dass man sie nicht gleich erkennen kann. Da beklagt sich beispielsweise jemand darüber, dass es in seiner Gemeinde ständig an allen Ecken und Enden irgendwie hakt. Die ganze Gemeindearbeit läuft einfach nicht rund. Die anderen Leute zeigen angeblich zu wenig Engagement, und der Pastor, na ja, der könnte sich auch mal ein bisschen mehr Mühe geben. Natürlich können diese Beobachtungen zutreffend sein. Möglicherweise aber möchte derjenige, der alles kritisiert, in Wirklichkeit nur zum Ausdruck bringen: Warum wendet ihr euch nicht an mich? Ich wüsste schon, wie es richtig geht, aber mich fragt ja keiner. Und schon wird klar, Geltungsdrang und Eifersucht auf andere sind der eigentliche Grund für die Unzufriedenheit dieses einen Gemeindemitglieds. Zurück zu unserem Bibeltext. Jephtha bekommt von den Männern aus dem Stamm Ephraim Vorwürfe zu hören, die fast genauso klingen. Warum habt ihr euch nicht an uns gewendet? Wir hätten gewusst, wie man die Ammoniter zur Vernunft bringt. Nur die Schärfe im Tonfall wird eben unerträglich, als die Ephraimiter damit drohen, Jephtha mitsamt seinem Haus zu vernichten. Weiter ab Vers 4. Und Jephtha sammelte alle Männer von Gilead und kämpfte gegen Ephraim. Und die Männer von Gilead schlugen Ephraim, denn diese hatten gesagt, ihr seid Flüchtlinge aus Ephraim, denn Gilead liegt mitten in Ephraim und Manasse. Und die Gileaditer besetzten die Furten des Jordans vor Ephraim. Wenn nun einer von den Flüchtlingen Ephraims sprach, lass mich hinübergehen, so sprachen die Männer von Gilead zu ihm, bist du ein Ephraimiter? Wenn er dann antwortete, nein, ließen sie ihn sprechen, Schibolet. Sprach er aber Sibolet, weil er es nicht richtig aussprechen konnte, dann ergriffen sie ihn und erschlugen ihn an den Furten des Jordans, das zu der Zeit von Ephraim fielen 42.000. Was für eine originelle Idee, mit einer Art Sprechtest zu prüfen, aus welcher Gegend jemand stammt, wenn damit nur nicht so ein fürchterliches Blutvergießen verbunden gewesen wäre. Offenbar haben die Ephraimiter die Gileaditer verächtlich Flüchtlinge aus Ephraim genannt. Doch nun werden viele Ephraimiter selbst zu Flüchtlingen, weil Jephtha und seine Leute hart gegen sie vorgehen. Wenn nun jemand versuchte, den Jordan zu überqueren, um sich auf der anderen Seite in Sicherheit zu bringen, so stieß er auch dort auf Jephthas Leute aus Gilead. Manch ein Flüchtling kam deshalb auf die Idee, sich als Gileaditer auszugeben. Doch irgendein schlauer Kopf hatte sich die Sache mit dem Sprachtest ausgedacht. Offenbar konnten die Ephraimiter kein SCH aussprechen und scheiterten deshalb an dem hebräischen Wort Schibolet. Die Bedeutung dieses Wortes war dabei völlig nebensächlich. Nicht der Kampf gegen die großtuerischen Ephraimiter, sondern sein Sieg gegen die feindlichen Ammoniter hat Jephtha zu einem der sogenannten großen Richter Israels werden lassen. Vers 7 in unserem Bibeltext beschließt die Berichterstattung über ihn. Dort heißt es, Jephtha aber richtete Israel 6 Jahre. Und Jephtha, der Gileaditer, starb und wurde begraben in seiner Stadt in Gilead. In den nächsten Versen kommen wieder einmal die sogenannten kleinen Richter zum Zuge. Sie hatten die Aufgabe, das Volk in Streitfällen zu beraten und gerechte Entscheidungen zu treffen. Die großen Richter, wie Jephtha einer war, wurden dagegen von Gott in ganz bestimmten Krisensituationen zu Helfern in der Not berufen. Sie erinnern sich vielleicht, am Anfang von Kapitel 10 wurden 2 der kleinen Richter bereits genannt. Tola, über den man so gut wie nichts erfährt, und Jair, der Mann mit den 30 Söhnen auf 30 Eseln. Nun, in Kapitel 12, werden 3 weitere Richter aufgeführt, die man zu den kleinen Richtern zählt. Ibzan, Elon und Abdon. Auch diese 3 scheinen sich eher durch irgendwelche Skurrilitäten auszuzeichnen. Über Ibzan wird in den Versen 8 bis 10 Folgendes berichtet. Nach ihm, gemeint ist Jephtha, richtete Israel Ibzan aus Bethlehem. Der hatte 30 Söhne. Und 30 Töchter gab er nach auswärts, und 30 Töchter nahm er von auswärts für seine Söhne. Er richtete Israel 7 Jahre und starb und wurde begraben in Bethlehem. Wenn man diese Verse liest, bekommt man den Eindruck, dass Ibzan ein Familienmensch war, der nichts dem Zufall überlassen wollte. Wer wen heiraten durfte und wen nicht, das regelte der Herr Papa. Bei 30 Söhnen und 30 Töchtern ein echter Vollzeitjob. Da fragt man sich schon, ob er nebenbei auch noch ein bisschen Zeit hatte, um seine Aufgaben als Richter Israels zu erledigen. Meine Kritik an Ibzan mag ein bisschen übertrieben sein, aber es ist schon seltsam, dass als hervorstechendes Merkmal dieses Richters eine Privatangelegenheit erwähnt wird, die nichts mit dem Richteramt zu tun hat. Ich könnte mir vorstellen, dass der Verfasser des Richterbuches damit auf dezente Weise Kritik üben wollte. Weiter ab Vers 11. Nach ihm, also nach dem Richter Ibzan, richtete Israel Elon, ein Sebuloniter. Er richtete Israel 10 Jahre und starb und wurde begraben in Ajalon im Lande Sebulon. In gewisser Weise hat Elon das Glück, dass hier im Buch der Richter noch weniger über ihn steht als über Ibzan. Das nimmt mir nämlich die Möglichkeit, über ihn herzuziehen. Also nehmen wir einfach zur Kenntnis, dass Elon irgendwann geboren wurde und irgendwann starb. Und irgendwann zwischen diesen beiden Ereignissen war er 10 Jahre lang Richter über Israel. Und damit kommen wir schon zu dem 12. von insgesamt 13 Richtern. Er heißt Abdon, und über ihn heißt es ab Vers 13, nach ihm, also nach Elon, richtete Israel Abdon, ein Sohn Hillels aus Piraton. Der hatte 40 Söhne und 30 Enkel, die auf 70 Eseln ritten. Er richtete Israel 8 Jahre und starb und wurde begraben in Piraton im Lande Ephraim auf dem Gebirge der Amalekiter. Anscheinend war Abdon ein Mann, der es darauf anlegte, einen seiner Vorgänger, nämlich Jair, noch zu übertrumpfen. Jair hatte 30 Söhne, die auf 30 Eseln ihre Familienausflüge machten. Abdon bringt es immerhin auf 40 Söhne und obendrein noch auf 30 Enkel. Alle unterwegs auf einem Tier, das normalerweise als würdig erachtet wurde, einen König zu transportieren. Ein solcher Esel hatte, soweit ich es beurteilen kann, ungefähr die gleiche Funktion wie ein teurer Sport- oder Geländewagen, den ein junger Mann aus gutem Hause zu seinem 18. Geburtstag geschenkt bekommt. Und es würde mich nicht wundern, wenn auch die Esel irgendwelche fantasievollen Namen trugen. Wie wär's zum Beispiel mit einem Esel namens Wüstenschwalbe oder dem besonders laut blökenden Esel Caruso? 40 Söhne, 30 Enkel und 70 Esel, darauf kann man stolz sein. Aber ob das aus Abdon einen guten Richter machte? Ich habe da meine Zweifel. Doch letzten Endes habe nicht ich darüber zu urteilen, sondern Gott allein. Mit dem nächsten Vers erreichen wir Kapitel 13 im Buch der Richter. Den ersten Vers kann man leicht überlesen, weil scheinbar nichts Außergewöhnliches darin steht. Aber immerhin geht es um einen Zeitraum, der 40 Jahre umfasst, also ungefähr ein halbes Menschenleben. Und diese 40 Jahre werden für viele Israeliten zu einer schweren Leidenszeit. In Vers 1 wird berichtet, und die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Und der Herr gab sie in die Hände der Philister 40 Jahre. Sie erinnern sich, schon mehrfach sind die Israeliten in diesen Kreislauf der Sünde hineingeraten. Nachdem sich Gott wieder einmal erbarmt und ihnen in auswegloser Lage einen Richter als Retter zur Seite gestellt hatte, waren sie einige Jahre oder Jahrzehnte dankbar und gaben Gott die Ehre. Doch dann fielen die Israeliten langsam wieder in den alten Trott zurück, wendeten sich anderen Göttern zu und missachteten die von Mose überlieferten Gesetze. Das hatte dann zur Folge, dass sich Gott von ihnen abwendete. In diesem Fall war es so, Vers 1, dass Gott die Israeliten 40 Jahre in die Hände der Philister gab. Das heißt, Gott ließ es zu, dass die Philister Teile des verheißenen Landes beherrschten. Doch schon während dieser Zeit der Unterdrückung bereitete Gott sozusagen im Verborgenen die nächste Befreiungsaktion vor, denn Simson wird geboren. Er wird später zu einem der bedeutendsten Richter in Israel. Doch obwohl er die besten Voraussetzungen mitbringt, um sich und den Israeliten eine sonnige Zukunft zu bescheren, scheitert er letztendlich. Ja, dieser Mann wird zu einer tragischen Figur. Ihm gelingt es nur zum Teil, Israel von den Philistern zu befreien. Denn gewisse Konflikte innerhalb des Volkes Israel ufern immer mehr aus und sorgen schließlich für ein heilloses Durcheinander. Dennoch, während seiner Zeit als Richter strahlt Simson zweifellos Macht, Stärke und Würde aus. Simson kommt in Zora zur Welt, einer Stadt, die einige Kilometer westlich von Jerusalem liegt. Simsons Mutter ist eigentlich unfruchtbar, so dass seine Geburt ein echtes Wunder ist. In den Versen 2-5 wird berichtet: Es war aber ein Mann in Zora von einem Geschlecht der Daniter mit Namen Manoach, und seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken und Unreines zu essen. Denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll. Denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an, und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Simson, er ist ein Geweihter von Mutterleib an. Das heißt, schon vor seiner Geburt hat Gott ihn dazu auserwählt, seinem Volk zu Hilfe zu kommen. Seine Aufgabe wird es sein, gegen die Philister vorzugehen. Ein Geweihter Gottes zu sein bedeutete aber mehr, als nur einen bestimmten Auftrag von Gott zu bekommen. Ein Geweihter, ein sogenannter Nazireer, pflegte einen ganz besonderen Lebensstil. Im 4. Buch Mose, Kapitel 6, wird beschrieben, was einen Nazireer auszeichnet. Er soll keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen, auch nichts anderes, was aus Weintrauben hergestellt wird. Denn Wein in jeder Form symbolisiert irdischen Genuss und irdische Freude. Ein Nazireer dagegen, ein Gottgeweihter, sollte seine Freude allein aus der engen Bindung an Gott beziehen. Im Neuen Testament wird die Freude als eine Frucht des Heiligen Geistes bezeichnet. Im Galaterbrief schreibt der Apostel Paulus: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Rein äußerlich ist ein Geweihter im Sinne des Alten Testaments daran erkennbar, dass er seine Haare einfach wachsen lässt. Doch wie ist das eigentlich mit dem 1. Korintherbrief in Einklang zu bringen, in dem der Apostel Paulus die folgende Frage stellt: Lehrt euch nicht die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt? Nun, gerade in diesem scheinbaren Widerspruch steckt eine wichtige Aussage. Ein Gottgeweihter soll es freiwillig auf sich nehmen, dass andere ihn schief angucken. Schließlich bekommt er manchmal auch einen geistlichen Auftrag, der bei den Leuten ebenfalls nur Kopfschütteln auslöst. Ebenfalls wichtig für einen Gottgeweihten: Er soll sich von verstorbenen Mitmenschen fernhalten. Das gilt auch und ganz besonders, wenn es sich um nahestehende Angehörige handelt. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass Gott im Leben eines Nazireers, eines Gottgeweihten, an erster Stelle steht. Ganz in diesem Sinne hat Jesus einmal gesagt: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich habe den Eindruck, dass dieser Ernst, mit dem ein Leben in der Nachfolge Jesu verbunden ist, von vielen Christen heute nicht mehr wahrgenommen wird. Doch Jesus muss in allen Lebensbereichen an erster Stelle stehen. Zurück zu Simson. Schon vor seiner Geburt kündigt der Engel Gottes an: Der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an, also ein Nazireer. Und genau das wird, wie man so schön sagt, das Geheimnis seines Erfolges sein. Gott gibt ihm die Kraft und die Weisheit, um eine ganz besondere Mission zu erfüllen. Doch leider bremst Simson sich eines Tages selber aus. Und das hat Konsequenzen für die Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat und die er nicht bis zum Ende ausführen kann. Nicht umsonst heißt es in Vers 5, Simson wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Anfangen, aber er wird es nicht vollenden. Leider ergeht es vielen Christen ganz genauso, und ich schließe mich selbst davon gar nicht aus. Hoffnungsvoll nehmen wir eine gute Sache in Angriff, haben dann aber nicht genügend Energie, um sie auch erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Im Galaterbrief Kapitel 5 stöhnt der Apostel Paulus: Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Zurück zu Simson bzw. zu seiner Mutter, die vom Engel Gottes aufgesucht wird. Der Engel kündigt also an, dass sie, obwohl sie unfruchtbar ist, einen Sohn bekommen wird. Die restlichen Verse von Kapitel 13, beginnend mit Vers 6, lese ich nun in einem Stück vor. Da kam die Frau und sagte es ihrem Mann und sprach: Es kam ein Mann Gottes zu mir, und seine Gestalt war anzusehen wie der Engel Gottes, zum Erschrecken, so dass ich ihn nicht fragte, woher oder wohin, und er sagte mir nicht, wie er hieß. Er sprach aber zu mir: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So trinke nun keinen Wein oder starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn der Knabe soll ein Geweihter Gottes sein, von Mutterleibe an bis zum Tag seines Todes. Da bat Manoach, der Ehemann der Frau, den Herrn und sprach: Ach Herr, lass den Mann Gottes wieder zu uns kommen, den du gesandt hast, damit er uns lehre, was wir mit dem Knaben tun sollen, der geboren werden soll. Und Gott erhörte Manoach, und der Engel Gottes kam wieder zu der Frau. Sie saß aber auf dem Felde, und ihr Mann Manoach war nicht bei ihr. Da lief sie eilends und sagte es ihrem Mann und sprach zu ihm: Siehe, der Mann ist mir erschienen, der heute Nacht zu mir kam. Manoach machte sich auf und ging hinter seiner Frau her und kam zu dem Mann und sprach zu ihm: Bist du der Mann, der mit der Frau geredet hat? Er sprach: Ja. Und Manoach sprach: Wenn nun eintritt, was du gesagt hast, wie sollen wir's mit dem Knaben halten und tun? Der Engel des Herrn sprach zu Manoach: Vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Sie soll nicht essen, was vom Weinstock kommt, und soll keinen Wein oder starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen. Alles, was ich ihr geboten habe, soll sie halten. Manoach sprach zum Engel des Herrn: Wir möchten dich gern hier behalten und dir ein Ziegenböcklein zurichten. Aber der Engel des Herrn antwortete Manoach: Wenn du mich auch hier hältst, so esse ich doch von deiner Speise nicht. Willst du aber dem Herrn ein Brandopfer bringen, so kannst du es opfern. Manoach aber wusste nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zum Engel des Herrn: Wie heißt du? Denn wir wollen dich ehren, wenn nun eintritt, was du gesagt hast. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm: Warum fragst du nach meinem Namen, der doch geheimnisvoll ist? Da nahm Manoach ein Ziegenböcklein und Speisopfer und brachte es auf einem Felsen dem Herrn dar, der geheimnisvolle Dinge tut. Manoach aber und seine Frau sahen zu. Und als die Flamme aufloderte vom Altar gen Himmel, fuhr der Engel des Herrn auf in der Flamme des Altars. Als das Manoach und seine Frau sahen, fielen sie zur Erde auf ihr Angesicht. Und der Engel des Herrn erschien Manoach und seiner Frau nicht mehr. Damals erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war, und sprach zu seiner Frau: Wir müssen des Todes sterben, weil wir Gott gesehen haben. Aber seine Frau antwortete ihm: Wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und Speisopfer nicht angenommen von unseren Händen. Er hätte uns auch das alles weder sehen noch hören lassen, wie jetzt geschehen ist. Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran, und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn umzutreiben im Lager Dans zwischen Zora und Eshtaol. Soweit aus dem Richterbuch, Kapitel 13, die Verse 6 bis 25. Später werden wir erfahren, dass Simson als Erwachsener tausende Philister besiegt und dadurch den Israeliten einen unschätzbaren Dienst erweist. Immerhin 40 Jahre Unterdrückung liegen hinter ihnen. Aber eines müssen wir uns klar machen: Seine Stärke bezieht Simson allein daraus, Vers 24, dass der Herr ihn segnete, und Vers 25, dass der Geist des Herrn ihn trieb. Ich betone das, weil Simson nicht selten als der stärkste Mann der Bibel bezeichnet wird. Das liegt daran, wie wir noch sehen werden, dass er unglaubliche Kräfte entwickelt und wie ein Muskelprotz auftritt. Aber ohne Gottes Geist und ohne seinen Segen ist er ein Schwächling. Und das nicht nur in Bezug auf seine körperlichen Kräfte. Simson, ein Held, wie er im Buche steht, aber auch ein tragischer Held, der seinen von Gott erhaltenen Auftrag nicht bis zum Ende durchführen kann. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.